Hast du auch deinen vermeintlich sicheren Job aufgegeben, um dich selbstständig zu machen? Dann sind wir schon mal zu zweit und auch unser heutiger Gast auf dem Business Talk Sofa, Sven Platte, Gründer von Digistore24, ist auch diesen Weg gegangen, bei dem so viele da draußen den Kopf schütteln und vor lauter Angst in der eigenen Komfortzone stecken bleiben. Nach dem Abschluss seines Studiums in der Zahnmedizin dachte sich Sven, und was jetzt? Das soll ich mein Leben lang machen? Ja, so erging es mir auch nach meiner Ausbildung bei der Metro. Jeden Tag Regale einräumen? Nee, keine Lust. Sven begann damals Kurse in NLP, Yoga und Meditation zu belegen und entdeckte währenddessen seine Leidenschaft für das Unternehmertum. Er begann dann 2011 mit dem Verkauf von E-Books und ein Jahr später gründete er aus dem eigenen Bedarf heraus die All-in-One-Verkaufsplattform Digistore24. Was seine persönlichen Ziele und Rituale sind und was er dir als Gründerin rät, um wirklich erfolgreich zu werden, das erfährst du in dieser Podcast-Folge mit mir, Anja Christina Hermes und Sven Platte als unser Talksofa-Gast. Ein kurzer Disclaimer zum Gespräch mit Sven vorab. An ein paar Stellen gab es generalisierende Äußerungen, die eventuell Klischees reproduzieren könnten und vereinfacht dargestellt sind, wie zum Beispiel, dass sich Frauen beim Businessaufbau generell mehr Gedanken um Branding, Farben und Design machen würden als Männer und Männer pragmatischer seien. Darüber haben wir im Anschluss an das Gespräch gemeinsam mit dem Team von Digistore24 und Sven persönlich gesprochen, da es uns wirklich enorm wichtig ist, nicht unreflektiert Klischees oder unbewusste Vorurteile zu reproduzieren. Denn als Frauennetzwerk und Organisation, die sich für die Gleichberechtigung gerade auch im Business-Kontext einsetzt, sehen wir es als ein Teil unserer Arbeit, mit Unconscious Bias und Klischees aufzuräumen. Die entsprechenden Äußerungen wurden in dieser Art und Weise gesagt, um speziell für die Femboss-Community und Zielgruppe, weibliche Gründerinnen, Mehrwert zu schaffen und Tipps zu geben und nicht mit der Intention, verschiedenen Geschlechtern generell bestimmte Fähigkeiten zuzusprechen. Wir sind uns über die Diversität und Unterschiedlichkeit aller Gründerinnen und Gründer bewusst und wollen ausdrücklich darauf hinweisen, dass weder alle weiblichen Gründerinnen noch alle männlichen Gründer generell bestimmte Fähigkeiten besitzen oder nicht. Da die Podcast-Folge unglaublich viele spannende und inspirierende Impulse und Tipps sowie wertvolles Expertenwissen von Sven enthält, haben wir uns dazu entschieden, sie dennoch zu veröffentlichen und keine Aussagen rauszuschneiden. Wir sind große Fans von Transparenz und Ehrlichkeit, deshalb soll hier in der Business Talksofa Show nichts geschönt verpackt oder nachträglich retuschiert werden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Talk mit Sven. Hallo, hallo, lieber Sven. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast auf meinem Business Talksofa bist. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, Anja. Danke.
Wir starten direkt Deep Dive rein. Jede Gründerin oder jeder Gründer da draußen träumt ja so davon, den 9-to-5-Job zu schmeißen, ja, was zu machen, was wirklich eine gewisse Wertigkeit hat, mit Impact etwas zu verändern und natürlich auch mit seiner Idee genügend Menschen zu erreichen, erfolgreich zu sein. Also wirklich die passende Idee zu finden, mit der man sich eben seinen Traum der Unabhängigkeit erfüllen kann. Und du schreibst auf deiner Webseite, mit der richtigen Technologie kann jeder Unternehmer sein Business einfach skalieren. Mhm. Und ich würde ganz gerne mal eine kleine Zeitreise machen. Das heißt, nehmen wir uns mal mit in die Zeit, in der du für dich entschieden hast, kein Zahnarzt zu werden, nachdem du das Studium absolviert hast, dann du Kurse in NLP, Yoga, Meditation gemacht hast und dann erstmal die Idee, E-Books zu verkaufen.
Richtig. Also, ich war eigentlich schon als Kind vom Gefühl, gefühlt selber ein Unternehmer. Also ich hatte schon immer so die Fantasien und Vorstellungen, ein eigenes Unternehmen zu haben. Mhm. Für mich hatte das aber nichts zu tun mit 9-to-5 abzulehnen oder sowas, sondern das ist halt, es ging mir mehr darum, dass ich halt so diesen expansiven Gedanken mag. Ich mag es halt irgendwie, ein Imperium zu bauen, strategisch denken zu dürfen, Schachzüge zu planen, die durchzuführen, Leute zu begeistern. Das liegt mir einfach vom Typ her. Das ist eines meiner Qualitäten. Und ich mag das Gestalterische, also zum Teil halt auch das Kreative beim Unternehmertum. Das hat mir schon als Kind gefallen. Das Zahnmedizinstudium habe ich eher gemacht, eigentlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, meine Mutter ist eine Koreanerin und koreanische Kinder wachsen sehr stark auf. Also die müssen ihre Eltern glücklich machen. Das ist irgendwie einfach, das ist einfach so, weil die Eltern wiederum so sich ziemlich vollständig für ihre Kinder wiederum opfern. So ist es halt in Korea. Also ich meine jetzt finanziell halt, ne, weil die meisten sind ja dort auch nicht reich. Und die investieren in Anführungsstrichen halt alles in ihre Kinder und in die Bildung ihrer Kinder. Und deswegen ist es halt alles so wichtig und so weiter und so fort. Und ich wollte halt natürlich meine Mutter glücklich machen. Zum einen und zum anderen war es auch für mich so, ein Zahnarzt ist ein sicherer Job. Ein Zahnarzt ist auf jeden Fall irgendwie selbstständig, sein eigener Chef, kann irgendwie Dinge selber gestalten, tun, wird immer gebraucht. Ich hatte, also wenn ich als Schüler irgendwo bei Inventuren geholfen hatte, hatte ich oft gesehen, okay, da ist jemand, der hat Jura oder BWL studiert, auch auf einer guten Uni, super Noten gehabt, aber trotzdem, weil er oder sie in der Managementposition dann gescheitert ist, ist er dann an der Supermarktkasse gelandet. In dem Supermarkt, in dem ich Inventur gemacht habe. Also habe ich gedacht, okay, das will ich schon mal, dass es mir nicht passiert. Also ging es da auch um eine gewisse Absicherung. Aber ich hatte während des Studiums schon gemerkt, hey, eigentlich interessiert es mich, ein Imperium aufzubauen. Speziell ich mag es, ein Imperium aufzubauen. Ich bin einfach so der Typ. Ich habe gern Civilization gespielt. Mhm. Ich wollte immer irgendwie, ja, strategisch Imperien aufbauen. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht dann mit einer Firma und dann kann ich dies und dann kann ich halt alle so meine wilden Fantasien ausleben. Und hatte dann auch gemerkt, natürlich im Zahnmedizinstudium, dass die Vorklinik, also man teilt Zahnmedizinstudien in zwei Phasen ein, die Vorklinik und die Klinik. Und in der Vorklinik, also vor der Zwischenprüfung, vor dem Physikum, hat es mir schon relativ wenig Spaß gemacht. Aber das Gute war, durch Fleiß war alles machbar. Also im Gegensatz zu anderen Studiengängen wie Informatik, wo du halt auch sehr Mathematik begabt sein solltest, oder Physik, konntest du bei Zahnmedizin einfach alles mit Fleiß lösen. Und fleißig, das war ich schon immer und das ist gar kein Problem. Also habe ich das ganz mit links gemacht, einfach nur mit Fleiß, super viel Arbeit, aber es war halt quasi klar, es war klar, dass ich es schaffe. Und dann in der Klinik, da hat es noch weniger Spaß gemacht. Da hieß es, die Vorklinik macht keinen Spaß, aber wenn dann die echten Patienten kommen, dann macht es Spaß. Und vorher machst du nur so an so sogenannten Phantomköpfen rum. Dann hat es noch weniger Spaß gemacht. Dann habe ich ja, oh Mist. Dann habe ich halt mich sehr stark fokussiert auf darauf, mich so weiterzubilden, mich auf meine Unternehmerkarriere vorzubereiten, während ich weiter studiert hatte. Habe dann das Examen gemacht und habe dann direkt mit dem Unternehmertum gestartet und hatte dann einiges über Online-Marketing gelernt. Ich hatte mich sehr für Dating-Psychologie interessiert und habe dann aus diesem Dating-Psychologie-Wissen und auch deren Anwendungen dann das erste Online-Business gebaut, zusammen mit einem Partner damals. Und ich war so einer der ersten, die dann wirklich auf dem deutschen Markt E-Books verkauft haben. Und zwar jetzt nicht nur E-Books verkaufen im Sinne von, ich lade sie jetzt bei Amazon hoch und dort wird es dann per Glück und Zufall hoffentlich gekauft, sondern E-Books mit richtigen Marketing-Funnels dahinter. Das heißt, von der Ad bis zum Sales-Letter, also bis zum Long-Form-One-Page-Sales-Letter, die gab es ja damals in großer Zahl, haben wir die dann sogar über Google und Facebook und so weiter verkauft. Und das war ziemlich Wilder Westen damals. Damals waren die ganzen Werberichtlinien noch viel, viel freundlicher und offener solchen Themen gegenüber. Das hat sich natürlich dann alles geändert und verschärft und so weiter und so fort. Ich hatte damals verkauft, erst über eine Eigenlösung, dann haben wir Clickbank benutzt. Clickbank ist ja quasi der Digistore 24-Konkurrent, den es überhaupt gibt. In Amerika. Die waren auch in Europa aktiv, aber es war einfach nicht passend für den europäischen Markt, speziell nicht für den deutschen Markt. Und dann habe ich da halt eben eine Eigenlösung aus dem eigenen Bedarf heraus entwickelt. Also angefangen einfach zu entwickeln, aber jetzt ohne dieses, was man sich so vorstellt. Ich hatte keine Vision und ich hatte keine irgendwie Pläne und habe nie versucht, das zu pitchen oder irgendwas, sondern das war einfach nur so vor sich hingewurschtelt, muss ich sagen, und einfach nur so aus dem Affekt heraus, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das, und dann wurde da irgendwie Digistore draus, quasi. Also es war einfach nur so ein Go, ein Springen von Stein zu Stein, einfach nur Probleme lösen, die Real-Life-Probleme auf dem Weg. Ich habe mich halt nie mit instinktiv glücklicherweise mit unwichtigen Problemen beschäftigt. Ich hatte mich, deswegen haben wir auch mehrmals den Namen, das hieß damals Digibank 24, weißt du, den Namen und Logo und Design haben wir ständig geändert, weil das war mir alles egal. Es war mir, und die Leute, die meisten Gründer und Gründerinnen, wahrscheinlich sogar Frauen, sogar möglicherweise mehr, die machen sich Gedanken viel zu sehr um unwichtiges Zeug. Welches Logo repräsentiert das Logo mich? Der Firmenname, ist das alles? Aus meiner Sicht ist das alles wurscht. Es ist nur eins erstmal wichtig, wenn man gründet. Ich sage jetzt speziell Gründerin, weil das Publikum hier ist weiblich. Ich sage, als Gründerin musst du einfach, das Erste, worum du dich kümmern musst, ist Money in first. Der Point of Sale, Geld kommt rein. Das ist wichtiger als Design, Logo, Brand, CI etc. Das kannst du alles noch später machen, wenn du Geld verdienst. Aber für den Anfang geht es nur darum, dass du einfach sagst, okay, der Teil, der dir Geld einbringt, den musst du zuerst lösen. Und dann kannst du alle anderen Probleme damit später lösen. Das ist natürlich später dann auch wichtig. Ich will jetzt auch zum Beispiel das jetzige Digistore CI. Das gefällt mir gar nicht. Wir arbeiten dran, aber dass es richtig schön poliert und professionell ist, das ist jetzt 12 Jahre und ein paar Milliarden Umsatz später wichtig. Vorher ist es wichtig, das auf die Straße zu bringen, dass es exakt das kann und zwar sehr gut, was es soll und Ende. Und es kann auch unschön aussehen, es kann auch mittelmäßig aussehen, der Firmenname ist auch nicht toll, ehrlich gesagt, der Brandname Digistore 24 ist ein bisschen unhandlich, also es ist jetzt auch nicht so aus dem Brand-Bilderbuch, also es hätte auch irgendwie Klecks heißen können oder sowas, Klecks wäre vielleicht viel, also so ein Eigenbegriff geworden, während Digistore 24 ist ja so eine Art auch Kategoriebegriff, deswegen ist es auch nicht so, da kann es auch keine eigene Kategorie bilden, deswegen ist das alles nicht so toll, aber ich habe zum Glück immer den Fokus gehabt auf das Pragmatische, das, was funktionieren muss. Und du hast gerade, wenn du als Gründerin startest, hast du ja begrenzte Ressourcen. Du kannst ja nur eine begrenzte Zeit aufbringen, ein begrenztes Geld und du musst es in einer gewissen Zeit zum Laufen bringen, sonst ist es fertig, sonst kannst du den Laden wieder dicht machen, sonst brennst du aus. Und so viele speziell Gründerinnen, speziell weibliche Gründerinnen, die es ist ja auch, wenn du zu einer Frau nach Hause kommst, nimm an, du lernst eine neue Frau kennen, gehst jetzt nach Hause. Was ist auf jeden Fall wunderbar? All das Interieur ist wunderschön. Alles ist perfekt aufgeleint und aufbereitet. Das ist super. Aber wenn du das im Business so machst, mit diesem Fokus und die dich nur so auf die, ich sag mal, in erster Linie so um das Design und das alles so ist und die Schönheit und das Branding kümmerst, dann bist Branding, du wahrscheinlich des Todes. Yeah. Weil Fakt ist auf der anderen Seite, das, was sich am besten verkauft, das sind meistens ganz andere Dinge. Also es ist gar nicht so wichtig. Ich sage das deswegen, weil das eben so viele falsch machen, weil ich das so oft falsch gemacht sehe, weil mir so oft der Pragmatismus fehlt, weil ich sehe ja natürlich durchaus, Männer starten Businesse, Frauen starten Businesse. Ich sehe ja den Vergleich so ein bisschen und ich denke halt, Frauen machen etwas, die investieren einfach so ein bisschen am Anfang zu viel Energie da rein. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich jetzt gerade auf das Thema kam, aber ich denke, es ist mein wichtigster Tipp.
Also kann ich auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung sprechen, definitiv. Es ist spannend, weil ich hatte tatsächlich auch meistens immer männliche Mentoren und bewusst auch, also zumindest rückwirkend bewusst gewählt, weil ich genau eben halt auch mal eine andere Meinung gebraucht, eher eine pragmatischere Lösung gesucht habe, wie dass ich mir selber irgendwie denke, oh nein, das muss das alles ganz schön sein oder man hat ja auch mein sagen wir mal, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr unbedingt geschlechterspezifisch, aber ich glaube, gerade am Anfang macht man sich natürlich unheimlich viele Gedanken. So kommt es irgendwie an. Ja, was ist, wenn die nicht kaufen? Oh Gott, dann ist meine Idee nichts wert. Hattest du nie solche Ideen? Also hast du einfach, oder solche Gedanken, also hast du einfach gesagt, so, ich gehe jetzt raus mit dem Thema E-Book und dann entwickle ich Digistore und das wird alles? Oder hast du vielleicht doch auch manchmal das Gefühl gehabt, so, boah, shit. Wird das alles was, so wie ich mir das irgendwie ausgedacht habe?
Also bei mir war das, ja, also in die Richtung gingen meine Gedanken schon, wird das alles was? Weil es hat ja auch über ein Jahr gedauert, bevor ich das erste Mal irgendwie ein bisschen Geld verdient hatte mit den E-Books, sodass ich auch ein Gehalt zahlen konnte. Vorher hatte ich nur Schulden aufgenommen. Es war bei mir aber eher so die Sache, ich wusste, dass es was werden wird und ich muss es zum Laufen bringen. Also bei mir war das mehr so ein Gedanke, ich weiß, dass es funktioniert, ich weiß, dass es in Amerika funktioniert. Also wird es hier auch funktionieren. Es gibt keinen Grund, dass es hier nicht funktioniert, weil das Problem, das mein E-Book löst und mein Produkt löst, ist präzise gesagt genau das gleiche in Europa wie in Amerika. Es war in dem Fall Dating-Psychologie, das heißt, wie bekomme ich eine Freundin? Wie bekomme ich eine Partnerin? Was muss ich machen, um attraktiv für Frauen zu sein? Das ist genau von gleichem Interesse, hüben wie drüben. Daher war es für mich einfach nur eher die Frage, was muss ich ändern, damit ich das zum Laufen bringe? Was genau muss ich tun? Was muss ich anders machen? Wie kriege ich es zum Laufen? Und das Produkt selber habe ich gar nicht so sehr in Frage gestellt, weil ich dieses Modell schon in den USA erfolgreich gesehen hatte. Also, wenn ich, auch ein wichtiger Business-Tipp, wenn du ein Business startest, setze den Regler für Kreativität auf Null. Sei nicht kreativ. Versuche gerade nichts Kreatives. Versuche nur etwas, was bestehend ist, zu verbessern, lieber. Weil so viele Leute denken sich Business aus, die gar nicht gebraucht werden. Letztendlich, das ist das Thema Product Market Fit. So nennt man das im BWL-Fachjargon. Und den Product Market Fit hast du einfach, indem du ein bestehendes Geschäftsmodell nimmst, es leicht verbesserst oder anpasst an eine bestimmte Zielgruppe. Ende. Zum Beispiel, nehme an, ich würde jetzt ein neues Abnehmsystem erfinden wollen. Ja, sagen wir mal, ich bin jetzt Abnehmcoach. Dann würde ich sagen, gut, wenn ich ein Abnehmcoaching mache, welche Zielgruppe wird besonders vernachlässigt? Vielleicht Ältere, vielleicht Schwangere, also Postschwangere, sage ich mal, nach der Schwangerschaft. Vielleicht eine bestimmte Gruppe von Ausländern, vielleicht, die halt irgendwie kulturell anders essen oder besonders groß sich umstellen müssten oder wie auch immer, was auch immer. Ich würde irgendeine Untergruppe, eine Untermenge finden, also eine Teilmenge einer größeren Kundenmenge. Und würde mich auf die einfach spezialisieren und denen speziell helfen. Zum Beispiel abnehmen für Frauen über 40. Und würde einfach, genauso wie du bedienst ein allgemeines Thema, nämlich Entrepreneurship, aber du hast dich auf Frauen fokussiert, auf Gründerinnen. Cool. Du hast es genau, also du hast etwas gemacht, wo es sehr, sehr viel Material gibt und hast es einfach auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten, die mit dir am besten resoniert, die zu dir wunderbar passt. Perfekt. Genau richtig. Anstatt irgendwas zu erfinden, was weiß ich, du hättest ja auch erfinden können, keine Ahnung, irgendwie eine Art Happiness-Coaching für, also eine Art Happiness. Happiness Coaching für jedermann, ich gebe ich jetzt mal als Negativbeispiel. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, zum Beispiel, weil es zu allgemein ist, es löst kein wirkliches Problem. Happiness ist so ein Buzzword. Mhm. Aber wenn du halt sagst, hey, ich helfe jetzt Gründerinnen, Geld zu verdienen und ins von null auf den ersten Euro zu kommen, dann ist es schon sehr spezifisch, sehr hilfreich und dann kann sich ja eine bestimmte Zielgruppe angesprochen fühlen.
Du hattest jetzt vorhin auch davon gesprochen, eben sich also auch schon spitz zu positionieren und dann zu gucken, okay, was ist schon da und wie kann ich das auf mein Business adaptieren, ohne jetzt so ganz so kreativ zu werden. Hast du Empfehlungen zum Thema, ich sag mal, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen? Also bist du da auch so jemand, der sagt, okay, lass uns irgendwie mal gucken, okay, wo finden wir die Zielgruppe, wie sprechen wir mit denen? Also entwickelt bist du auch, sagst du so, hey, lieber ein Produkt zu entwickeln mit der Zielgruppe, anstatt natürlich, was ich immer so wieder sehe, egal, sei es bei Gründerinnen, bei Gründern, so in diesem stillen Kämmerlein und dann irgendwie nach einem Jahr rausgehen und dann sich wundern, warum es niemand kauft. Wie hast du da noch Erfahrungswerte auch von deinen Businesses, wie du das aufgezogen hast?
Also, ich habe nur Businesses gestartet, deren Geschäftsmodelle ich aus der Praxis kenne und verstehe. In Warren Buffetts Worten, ich habe nur in Business investiert, weil das Ganze ist ja auch ein Investment, wenn du etwas startest, investierst du halt in das eigene, Zeit und Energie und Kapital. Ich habe nur in Business investiert, die ich verstehe. Wo ich genau den Markt verstehe, wo ich einen Product-Market-Fit sehe. Und wenn es jetzt um die Coaching-Branche geht und um Informationsprodukte, Mitgliederbereiche, also alles Dinge, die man wunderbar automatisieren und skalieren kann, zum Beispiel mit Digistore24, wunderbar, will ich aber auf jeden Fall irgendwie wissen, dass dieses Geschäftsmodell erfolgreich sein wird. Dass es Nischen sein wird, dass es um Nischen geht, bei denen Leute für Problemlösungen Geld ausgeben würden, um diese Probleme zu lösen. Die größten Probleme kommen grundsätzlich aus dem Thema Partnerschaft. Da kommt, das ist die, also alles, was Liebe und Partnerschaft ist, ist die größte Quelle von sowohl Schmerz als auch Freude, grundsätzlich mal. Das heißt, ich würde dort schauen beispielsweise oder ich würde halt, gut ist halt immer der finanzielle Bereich, der unternehmerische Bereich, warum ist der gut? Weil wenn du halt sagen kannst, pass auf, der Mehrwert, den ich dir liefere, der versetzt dich in die Lage, so und so viel verdienen zu können, um einfach nur Beispiele zu nennen, auf gar keinen Fall Einkommensversprechen zu machen natürlich. Also das jetzt als Seitenbemerkung. Ich würde niemals sagen, mit meinem System wirst du so und so viel verdienen, sondern ich würde sagen, mit meinem System habe ich so und so viel verdient und haben andere Leute so und so viel verdient. Und dann kann ich diese Systeme verkaufen. Wenn ich halt sagen kann, hey, hier habe ich 10 Leute, die haben 100.000 Euro damit verdient pro Jahr, wenn ich dann den Preis beispielsweise für meinen Service von 50.000 Euro aufrufe und ich sage, du kannst ab da jährlich 100.000 Euro verdienen, wenn du hier dieses Wissen anwendest, dann kannst du das halt eher erklären, als wenn du sagst, okay, ich verkaufe jetzt einen Kurs über Stricken und Häkeln und Stricken und Häkeln bringt dir genau mal null. Dann kannst du natürlich nur kannst dir dann Eis kaufen von Stricken und Häkeln, Informationen. Kannst einen YouTube-Kanal machen, den du vielleicht ein bisschen monetarisierst. Aber klar, wenn der sehr, sehr viele Views hat und Interessenten, dann kann das natürlich auch durch die Decke gehen, kannst dann auch sehr viel Geld verdienen. Aber dann muss es halt wirklich, sage ich mal, sehr, sehr massentauglich sein. Und zurück zum Thema. Mein Tipp ist, sei nicht kreativ. Schau nach Geschäftsmodellen, die sich in der Praxis bewährt haben und passe sie auf eine Zielgruppe leicht an. Und mach bestehende Sachen besser, sei am besten Kunde, sei am besten Teil deiner eigenen Zielgruppe, mach ein paar Sachen besser und anders und noch passender für bestimmte Zielgruppen und dann bist du schon wunderbar unterwegs. Und dann bist du erstmal Spitzer in einem Markt und kannst dich dann später immer noch verbreitern, wenn du sagst, hey, jetzt habe ich mit Femboss Frauen bedient. Okay, welche, jetzt könntest du zum Beispiel sagen, du könntest jetzt speziell was für Teenagerinnen machen.
Mhm.
Oder du könntest speziell was für männliche Studenten machen.
Genau, wie für Männer können wir auch machen.
Genau. Ne, weil das sind ja im Prinzip die gleichen Prinzipien.
Ja.
Du kannst halt nur ein bisschen natürlich die Sprache ein bisschen besser sprechen. Hm. Und was die Zielgruppe angeht, also du solltest die Zielgruppe verstehen. Idealerweise bist du Teil der Zielgruppe.
Mhm.
Dann verstehst du sie halt auch besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel Dating-Informationen verkaufe, wie man jetzt mehr Erfolg bei Frauen hat, ich bin heterosexuell, ich bin ein Mann, ich verstehe, wie das ist, wenn die Frauen einen nicht mögen, mhm. wenn man keine rumkriegt. Ich verstehe, wie das ist. Ich verstehe, dass das doof ist. Und ich persönlich kann Methoden ausprobieren, um die Situation zu ändern. Mhm. Wenn das jetzt umgekehrt wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Natürlich könnte ich auch Frauen-Dating-Tipps geben, aber in erster Linie kann ich es halt mal für Männer aus der Sicht eines Mannes.
Mhm.
Das heißt, ich bin da eher meine eigene Zielgruppe. Und so würde ich da rangehen. Und dann würde ich halt schauen, okay, wo finde ich denn mehr von dieser Zielgruppe? Wo finde ich die im Netz? Welche Foren, welches Social Media benutzen die? Welche YouTube-Kanäle schauen die? Welche Habits haben die? Wo sind die offline? Wo sind die online? Und dort würde ich dann irgendwie versuchen, Mehrwerte zu generieren, Informationen zu streuen und eine Marke aufzubauen.
Hm. Sehr cool. Ist es dann auch so, dass du, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Customer-Centric Approach was gehört hast? Also so praktisch nicht den, ich sag mal, der Money-Faktor natürlich, das ist extrem wichtig. Aber ich bin auch der Meinung, also auch, dass man sagt, okay, wenn man wirklich den Fokus auf den Kundenbedarf und die Bedürfnisse legt, das muss natürlich erstmal klargezogen sein, dass dann natürlich Money automatisch kommt, weil letzten Endes ohne Kunden, das sage ich auch immer zu meinen Kundinnen, wenn du keine Kunden hast, dann hast du ein Hobby. Ja, das ist auch fein, aber was sagst du da dazu? Also es würde mich nochmal interessieren, wie du oder wie ihr jetzt auch bei euren Unternehmen, bei Digistore24, Digibiz, also entwickelt ihr mit euren Kunden oder nach welchem Approach arbeitet ihr?
Ja, also wir kriegen sehr, sehr viel Feedback für die Software.
Mhm.
Also ursprünglich startete das ja damit, dass ich selbst Vendor und Affiliate war. Vendor ist quasi jemand, der in Digistore24-Sprache jemand ist, der online ein Produkt hat, dort einstellt und verkauft. Ein Affiliate ist jemand, der online Werbung macht und über die Werbung Provision verdient. Ich war beides in einem, bevor ich Digistore24 gestartet hatte. Das heißt, ich war Teil meiner Zielgruppe und war deswegen Customer-Centric, weil ich ja quasi mein eigener Kunde war.
Mhm.
Ich war ja quasi der erste Kunde. Ich war ja selber der erste Kunde von Digistore. Deswegen habe ich die Kundensicht auch von Anfang an sehr gut verstanden und war mit vielen weiteren Kunden auch befreundet, habe deren Feedback und Input erhalten. Und weil ich halt auch unser erster Kunde war, habe ich das natürlich auch immer durch die Kundenbrille sehen können.
Mhm.
Und ich treffe bis heute alle Entscheidungen bezüglich Digistore24 und Digibiz24, bei dem wir Mitgliederbereiche und Landingpages und so weiter verkaufen, habe ich diese Kundensicht, diese Kundenbrille. Das heißt, wir sind immer customer-centric gewesen. Mhm. Und ja, es ist halt erfolgsversprechend, weil customer-centric ja bedeutet ja übersetzt, du hast einen Product-Market-Fit, du löst nur Probleme, die Kunden wirklich haben, du machst nur Dinge, die Kunden wirklich wollen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, sei nicht kreativ, erfinde nicht das Rad neu, denke dir keine neuen Geschäftsmodelle aus, sondern schau, welche bestehenden Geschäftsmodelle gibt es und wie kann ich dann für eine bestimmte Zielgruppe dieses Problem noch besser lösen und vielleicht noch effizienter, noch schneller, noch schöner. Und das ist auch customer-centric.
Mhm.
Das heißt, dieses Vorgehen, das ich vorhin beschrieben hatte, ist, würde ich sagen, die Definition von customer-centric.
Mhm.
Und natürlich auf die Kunden zu hören und einfach schauen, was wollen die wirklich? Jetzt gibt es natürlich da ein Caveat, also einen Haken. Ein Kunde wird dir nur eine bestimmte Sache sagen können. Also der berühmte Spruch ist ja, wenn du Kunden gefragt hättest, wie möchten sie sich fortbewegen, dann hätten sie nicht gesagt, ich will vom Pferd aufs Auto, sondern sie hätten immer nur gesagt, schnellere Pferde.
Mhm.
Das ist natürlich die Sache. Da kommt dann das Kreative und der Visionär ins Spiel. Aber um das machen zu können, musst du halt diesen Markt verstehen und musst halt erstmal verstehen, was passt und was den Kunden wichtiger wäre. Mhm. In dem Fall wäre es Transportation, komfortabler Transport, von A nach B zu kommen. Verstehst du ja, dass die Kunden wunderbar transportiert werden wollen, und wenn du das genauso lösen kannst, dann weißt du, dass du dann eine neue Lösung hast.
Mhm.
Und das ist sehr customer-centric und das ist auch der Approach, zu dem ich rate. Und das machen viele falsch. Und bei der ganzen Sache würde ich halt auch als erstes mich, sobald ich das Produkt einigermaßen beisammen habe, sehr auf den Verkauf fokussieren.
Mhm.
Also wie kann ich das verkaufen und nicht ewig lang am Produkt rumdoktern, sondern das Produkt am Kunden reifen lassen, den Service am Kunden reifen lassen und mich sehr früh auf den Verkauf dessen spezialisieren und fokussieren.
Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das damals bei Digistore24 lief? Also wenn du sagst, du hattest aus einem eigenen Problem heraus und du warst dann auch der eigene Kunde. Aber nimm uns mal dann nochmal so ein bisschen tiefer mit. Also wie war das dann wirklich so? Also bist du damit rausgegangen und wann haben dann auch die ersten Umsätze stattgefunden? Weil du ja vorhin auch gesagt hast, Money first, ja.
Okay, also ich hatte E-Books verkauft gehabt und auch ein bisschen Software über Clickbank. Das lief. Ich wollte weitere Conversion-Elemente haben und dachte, ich könnte das bei Clickbank, und damals gab es noch eine Plattform, die hieß ShareIt auf dem deutschen Markt, irgendwie erreichen. Ich könnte die irgendwie davon überzeugen, dass sie Features entwickeln. Das war aber nicht so. Also habe ich einfach nebenher einen Prototypen angefangen zu bauen, beziehungsweise bauen zu lassen, mit so einer indischen Softwarebude, die sehr gute Bewertungen aber hatte auf Elance. Damals, das war quasi der Vorgänger von Upwork, also eine Freelancer-Plattform. Und habe dann einfach diesen Prototypen versucht zu bauen und habe einfach so lange dran gebaut und die Idee einfach vielen Leuten erzählt, was ich da gerade baue. Und ich war damals naiv genug zu glauben, dass ich das auch irgendwie mit so einer indischen Software-Entwicklerbude machen könnte zusammen. Der Trugschluss war, dass ich gedacht hätte, Softwareentwicklung sei endlich und so wie im E-Book, ne, das schreibst du und dann ist es da und dann steht es da und dann läuft es und dann machst du die Fehler raus und dann steht es. Ich dachte, ich hatte nicht gewusst oder nicht gedacht, dass das ein endloses mehr und mehr und mehr und weiter an Programmierung wird. Deswegen, ich kann es grundsätzlich auch niemandem empfehlen, ein Software-Business zu starten. Es sei denn, du verstehst wirklich was davon und du bist irgendwie Programmierer, sonst scheitern halt die meisten. Die meisten scheitern dran, weil sie nicht verstehen, was das wirklich bedeutet, nämlich eine endlose Baustelle, die immer größer, größer und teurer wird. Deswegen ist Software wirklich halt auch so ein heißes Eisen und ein bisschen auch eine Königsdisziplin. Aber gut. Ich hatte diesen Prototypen relativ weit entwickelt und habe dann zum Glück meinen Geschäftspartner Christian Neise gefunden, der dann gesagt hat, du pass auf, ich verstehe das Konzept, ich verstehe, dass es geil ist, ich verstehe, dass es auf dem Markt gebraucht wird, gib mir Anteile und in 6 Wochen hast du das und wir können launchen.
Okay.
Das war das Glück des Tüchtigen. 6 Wochen. Und dann hat er das in 6 Wochen aus dem Boden gestampft, sodass es gut funktioniert. Und the rest is history. Und ab da ging es ab. Aber das war natürlich ein gewisses Glück. Das war auch Glück. Ich kann jetzt nicht nur sagen, das war jetzt nicht nur Skill. Das war auch Glück. Und hätte ich den nicht getroffen und hätte dann versucht mit anderen und dann versucht Geld einzusammeln und dann irgendwie die Firma ausprobiert und jene und dann hätten die das nie so schnell gemacht oder so. Also das war Glück. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein gutes Beispiel ist, das ich jetzt hier anführen würde, aber das ist halt die authentische Geschichte.
Wow, also das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass wirklich halt schon eine Base da war von dieser indischen Softwarebude, was du gesagt hast, und dann aber er gesagt hat, so, wir machen das Ding jetzt nochmal, also hat er es komplett neu gemacht oder nochmal an? Okay, wow, krass, 6 Wochen.
Nochmal von vorne, weil die Inder, die haben sehr viel Softwarecode zusammen kopiert und gepastet, was dann so, dass es nach außen hin irgendwie so aussieht wie das, was ich wollte, aber unter der Motorhaube gesehen ein heilloses Chaos war, das niemand pflegen oder weiterentwickeln konnte. Und das war halt das Grundproblem. Das hatte ich nicht für möglich gehalten oder nicht verstanden, dass dem so sei, als ich das gestartet hatte. Das heißt, ich hatte das übermäßig naiv. Ich war übermäßig naiv beim Start. Ich habe quasi ein Haus gebaut und habe gar nicht beachtet, dass es sowas gibt wie... Also ich hatte einfach immer gedacht, dass alle Softwareentwickler irgendwie, genauso wie Maler, irgendwie alles mehr oder weniger gleich entwickeln. Also ich dachte, da gäbe es halt nicht so viel tausend Möglichkeiten, sondern ich dachte, das wäre halt relativ straightforward. So wie wenn du ein Buch schreibst, dann hast du halt, wenn das Buch gut ist, hast du halt einfach Worte und die kannst du halt in Kapitel einteilen und verstehen und so weiter. So hatte ich mir das auch bei Software vorgestellt. So ist es aber nicht. Es ist komplexer.
Wo hast du denn dann deinen Co-Gründer kennengelernt?
Ah, auf einem T-Huff-Ecker-Seminar. T-Huff-Ecker war damals irgendwie bekannter oder aktiv. Der ist ja in Rente gegangen mittlerweile. Und der hatte da so eine Seminarreihe, die hieß Quantum Leap. Und Quantum Leap war, das erste Seminar hieß Millionaire Mind Intensive. Ich wollte Millionär werden, habe ich gesagt, juhu, da gehe ich mal hin. Da habe ich das Quantum Leap gekauft. Und eines der Quantum Leap-Programme war Ultimate Internet Bootcamp, UIBC. Und da, weil ich da ja schon irgendwie erfolgreich online verkauft hatte, in größerer Zahl, auch siebenstellig, habe ich mich dann bei dem Speaker gemeldet und der Speaker, Alex Mendoshin hieß der, und der hat dann auch mich dann quasi auf der Bühne so gefeiert und als positives Beispiel hervorgehoben, das war mein so erster Moment of Fame, sage ich jetzt mal, auf einer Bühne so gejubelt zu werden und so weiter. Richtig cool. Und in dem Zuge haben wir uns dann halt auch kennengelernt, weil der dann auch mich kennenlernen wollte und wir dann irgendwie in Kontakt geblieben sind und ich das ganz cool fand, weil der hat Browserspiele vorprogrammiert und das fand ich irgendwie cool.
Dass was da hat er programmiert? Browserspiele?
Browserspiele.
Ach, Browser. Ich habe gerade, weißt du, weil wir haben hier um die Ecke, haben wir einen sehr berühmten Hersteller von Brause, Sadex.
Ah ja.
Dachte gerade an Brause, I'm sorry.
Nicht Browser. Ja. Nicht Browser.
Alright, ja, cool. Spannend auch irgendwie, dass, also ich habe jetzt schon mehrere, gerade jetzt im Podcast oder generell auch in meinem Umfeld, die über Messen, Events, ja, offline, also mostly offline natürlich, auch einfach ihre Co-Gründer, Co-Gründerinnen kennengelernt haben. Also das ist auch immer so eine Frage von, hey, mache ich das irgendwie alleine, hole ich mir nochmal jemand mit rein, ja, weil es halt einfach natürlich auf mehreren Schultern verteilt ist, all das, was so ansteht. Ja, cool, mega. Sven, wie darf ich mir denn so ein, in Anführungszeichen, Alltag, ich finde kein geileres Wort dazu, von einem Nine-Figure-Unternehmer, Investor, Speaker vorstellen? Wie sieht das so bei dir aus?
Okay, also ich stehe auf und es dauert echt lange, bis mein Kopf funktioniert, leider. Deswegen, ich stehe auf und dann mache ich erstmal ein paar sportliche Übungen. Also irgendwie ein paar Liegestütze, ein paar Jumps, irgendwie sowas, was mich dann irgendwie in Fahrt bringt. Dann trinke ich 2 Liter Wasser und ein paar Kaffee. Dann putze ich mir die Zähne, duschkalt. Und dann mache ich entweder nochmal ein richtiges Workout oder ich starte halt direkt mit der Arbeit. Essen tue ich, wenn dann nur sehr wenig mittags, weil ich mag das Gefühl nach dem Essen nicht so, also diese Müdigkeit, diese Trägheit. Dann mache ich viel so Korrespondenz direkt nach dem Essen. Dann laufe ich halt immer hin und her. Ich laufe sehr, sehr viel hin und her und bin am Handy. Und dann gehe ich wieder an den Computer bis abends und dann esse ich abends mehr. Und dann ist entweder abends vor dem Essen nochmal ein Workout. Also oft so entweder Yoga oder Thai-Boxen oder halt mit Hanteln. Dann Abendessen und dann mache ich dasselbe wieder, dass ich hin und her laufe und dann konsumiere ich Content und bilde mich auch fort und danach relaxe ich.
Okay, also doch ein sehr, ich sag mal, ein Alltag in dem Sinne, also in dem du das jetzt schon sehr, sag ich mal, so einen eigentlich schon strikten, in Anführungszeichen, Ablauf hast, also gerade auch morgens dir einfach extrem viel Zeit lässt. Das ist auch tatsächlich bei mir auch so, als ich fange, also vor 10 fange ich nicht an zu arbeiten, also weil da einfach noch ganz viele Dinge im Vorfeld schon passieren. Bei mir jetzt auch, ich bin Hundemama, ja, auch nochmal, muss man noch irgendwie nochmal eine Runde Gassi gehen und I love it, weil du kannst einfach draußen in der Natur auch so gut nachdenken, also einfach, oder auch einfach mal gar nichts denken und einfach mal bewusst alles mal wahrnehmen. Das finde ich so der unheimlich schöne Nebeneffekt von vom Unternehmertum. Sehr geil. Und du läufst viel herum beim Telefonieren. Ist es nicht auch so, dass man, wenn man während dem Telefonieren läuft oder generell, dass man sogar mehr kreativ oder mehr Ideen oder irgendwie, dass auch wirklich alles mehr im Flow ist? Also,
Ja, ich habe in einem Buch von Dave Asprey gelesen, ich glaube, es war Dave Asprey, dass der Vorgang des Gehens und Laufens das Gehirn besser stimuliert als sogar das Denken selbst. Das heißt, wenn du dein Gehirn trainieren willst, dann solltest du in erster Linie viele Schritte machen. Also lege ich besonders viel Wert darauf, viele Schritte zu machen. Und wenn ich zum Beispiel Content höre, Nachrichten abhöre, Nachrichten beantworte, etc., etc., dann mache ich das halt sehr, sehr gerne im Gehen, damit ich halt diese ganzen, ich sag mal, Kilometer da ins System reinbringe. Und ich versuche das halt dann so zu verbinden. Ich versuche das Arbeiten mit dieser Art von Sport und Aktivität halt zu verbinden. Ich habe auch ein Laufband, wo ich einen Laptop-Ständer davor habe. Das heißt, ich kann auch, oder gewisse Arbeiten mache ich dann auch quasi auf dem Laufband. Also falls es draußen gar nicht gehen sollte. Ansonsten laufe ich sehr, sehr viel auf der Terrasse hin und her. Ich habe eine sehr große Terrasse, wo man wirklich ein paar Kilometer laufen kann. Und also, die ist jetzt nicht kilometerlang, aber du verstehst, was ich meine. Sie ist groß genug, dass man halt genug Auslauf hat, ja, sage ich jetzt mal. Und ich schaue halt, ich weiß halt, okay, ich brauche ein bisschen, bis mein Kopf richtig funktioniert. Deswegen versuche ich halt Aktivitäten, die nicht so viel Gehirnschmalz benötigen, vorher reinzupacken, einfach um meiner Natur zu entsprechen. Und auch, ich halte Routinen für sinnvoll. Deswegen, ich persönlich bin gar nicht gegen 9 to 5, weil es geht letztendlich nur um deinen Output. Und es ist egal, ob du 9 to 5 bist, 7-Eleven, 11 to 7 oder was weiß ich. Es geht eigentlich nur um deinen Output. Also das, was rauskommt am Ende des Tages, erfüllst du deine Mission, erfüllst du deine Ziele, ja oder nein? Und wenn nein, ist es egal, ob du 9 to 5 warst oder doppelt so viel. Es ist völlig wurscht. Das ist ja eben das Unternehmertum. Es geht immer um deinen Wirkungsgrad, es geht immer um deinen Output und den musst du halt optimieren. Und da musst du halt einfach sage ich mal, die Balance mit deinem Körper finden, diesen Output leisten zu können. Und ich bin halt einfach keiner, den du um 5 Uhr morgens wecken kannst und an die Arbeit setzen kannst und dann kommt irgendwas Produktives bei raus. Ich wünschte, ich wäre so. Ich habe es mehrfach probiert. Ich kann es aber nicht, weil mein REM-Schlaf irgendwie morgens stattfindet, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, den ich noch nicht verstehe. Vielleicht verstehe ich ihn eines Tages. Daher bin ich nicht so der Frühaufsteher, sage ich ganz ehrlich.
Geil. Ich hatte noch so eine Frage nochmal, so wirklich, wenn es ums Thema, ja, was viele natürlich auch beschäftigt, gerade so am Anfang, eben das Thema von, klar, Money, ja, natürlich, wie kann ich irgendwie relativ schnell mit meiner Idee natürlich auch ein Income generieren? Aber natürlich dann auch so Themen wie, okay, also welche welche Plattform nehme ich fürs Thema Online-Kurs und Webseite und Funnel und so weiter. Magst du da mal noch so uns mal ein bisschen mitnehmen, was bei euch gerade so, sag mal, in der Entwicklung ist? Weil ich meine, es ist ja auch ein ongoing process, ja. Ihr habt ja jetzt letztens auch das Rebranding oder neuer Name gehabt mit DigiBiz24, ja, da das Thema Funnel-Erstellung, Website-Erstellung, Mitgliederbereiche ist total easy macht. Magst du mich mal so mitnehmen und auch die ZuhörerInnen in, ja, was so in den nächsten Jahren gerade so passieren wird bei euch?
Absolut, sehr gerne. Also wir werden natürlich viele weitere gute Website-Templates bauen und Landingpage und Salespage-Templates bei DigiBiz24, weil halt der Point of Sale, also da, wo verkauft wird, das ist eigentlich am wichtigsten, dass das sehr, sehr gut ist, dass es sehr schnell funktioniert, sehr zuverlässig, sehr wenig Einstiegshürde hat, eine sehr niedrige Einstiegshürde hat und sehr wenig Einrichtungsaufwand. Ansonsten sind wir bei sowohl bei DigiBiz24 als auch bei DigiStore24 sehr auf das Thema Conversion fokussiert. Das bedeutet, wir wollen alles so bauen und fokussieren uns sehr drauf, sodass die Conversion, also die Kaufrate, am höchsten ist, dass das meiste Vertrauen da ist, dass es am leichtesten zu benutzen ist für Endkunden, weil jedes Prozent, das die Conversion verbessert, bedeutet halt für alle als Win-Win-Situation viel mehr Umsatz und auch für den Endkunden ein leichteres Leben. Also alle gewinnen dadurch. Das ist unser Fokus. Und alles, was wir entscheiden, leitet sich grundsätzlich daraus ab. Verbessert es die Conversion, ja oder nein? Das ist quasi immer so die erste Frage, wenn wir irgendeine Maßnahme machen wollen. Natürlich müssen wir manchmal auch Dinge machen, die dem nicht immer helfen, aber das ist, wenn dann nur durch das Implementieren von Gesetzen oder ja, es gibt ein neues Gesetz in der EU und eine neue Werberichtlinie und dann muss das und so weiter und dort muss ein Cookie-Banner hin und dies und das. Also das ist halt so ein notwendiges Übel. Das heißt, natürlich müssen wir sowas auch machen, aber so ansonsten geht es immer darum, das User-Erlebnis zu verbessern, die Funktionalität zu verbessern, alles schneller, besser, einfacher und zugänglicher zu machen, denn du als Unternehmer oder Unternehmerin hast die Aufgabe und auch die schwierige Aufgabe, dein Produkt online zu verkaufen und dein Marketing auszubauen, dein Produkt zu verbessern, Weiterempfehlungen, und das ist mehr als genug Beschäftigung, sodass die Ergänzung von DigiBiz24 für Landingpages, Webseiten, Online-Mitgliederbereiche, auch Smartphone-App für die Endkunden, auf der sie Videos konsumieren können, offline, und auch das ganze Thema Affiliate über Digistore und Verkauf und Zahlungsabwicklung und Steuermanagement über Digistore, Rechnungsstellung. Das sind alles Dinge, mit denen solltest du dich auf gar keinen Fall beschäftigen als Unternehmerin, sondern das solltest du Firmen und Infrastruktur wie Digistore überlassen. Einfach, damit du dich auf deine Stärken konzentrieren kannst, auf deine größten Werthebel. Zum Beispiel, wir machen das genauso. Wir bei Digistore, wir hosten auch nicht unsere eigenen Server. Wir haben nicht irgendwie Räume oder Häuser oder Hallen voller Server, die wir betreiben, nur damit wir auf den eigenen Servern sind. Wir benutzen Google und Amazon Server, weil wir uns auch auf unser Kerngeschäft fokussieren wollen. Und alles, was man outsourcen kann, source ich auch aus. Alles. Es geht wirklich darum, du musst einfach schnell Ideen, Produkte, Dinge auf die Straße bringen, schnell Money in First, schnell was zum Verkauf bringen und dich auf den Verkauf konzentrieren. Und dieses ganze Technische und das überlasst es Technikern, überlasst es uns. Wir haben fast 100 Techniker, sollen die das doch machen? Du machst einfach dein Marketing, deinen Verkauf, dein Branding, du gehst auf Interviews, du machst deine Marke bekannt, deinen Service, du machst dich bekannt als Marke. Das ist die wertschöpfende Tätigkeit. Und die meisten Unternehmerinnen verstehen das nicht richtig. Die verstehen nicht, was die größten Werthebel sind. Und die größten Werthebel sind tatsächlich, die eigene Marke bekannt zu machen, damit rauszugehen, sich bekannt zu machen, Vertrauen zu schaffen, Bekanntheit zu generieren, dass man den Namen der Marke kennt, dass man deinen Namen kennt, der Personenmarke, und dort eben die beste Grundlage für erfolgreiche Verkäufe hat. Und dann würde ich halt mich wirklich auf alles fokussieren rund ums Thema Verkauf. Die meisten Gründerinnen und Gründer haben nie verkaufen gelernt. Hm. Das ist ein anderes Problem. Das ist so, das siehst du ja beispielsweise bei diesen Fernsehsendungen. Und ich war auch selber neulich mal in so einer Jury, bei denen Gründer ihre Ideen gepitcht haben, ihre Geschäftsideen, ihre Startups und so weiter. Da habe ich halt gemerkt, das sind meistens Leute, die sind sehr, sehr auf ihr Fach bezogen und haben da ganz, ganz tolle Lösungen entwickelt, aber sie haben nie verkaufen gelernt. Mhm. Und umgekehrt ist meine Sicht, dass ein Unternehmer in erster Linie ein sehr guter Verkäufer sein muss. Mhm. In erster Linie, weil sonst kriegt er dieses Thema Money in First nie gelöst oder sie. Mhm. Und gerade in Deutschland haben Verkäufer einen nicht positiv genügenden Ruf, also der Ruf von Verkäufern ist nicht positiv genug. Nicht so wie in Amerika. Und daher kommen auch viele zu kurz. Und viele haben tolle Produkte, die mögen vielleicht sogar zur Zielgruppe passen, vielleicht sogar die Probleme auch lösen, aber sie können es nicht verkaufen. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann kann alles perfekt sein, dann bist du am Arsch. Mhm. Wenn aber umgekehrt du gut verkaufen kannst, okay, du kannst dann keine guten Produkte machen, okay, dann verkauf doch die Produkte eines anderen, unser Affiliate. Mhm. Ja, oder lass jemand anderen, hol dir dann einen Geschäftspartner, der dann quasi der Produkt- oder Dienstleistungsmensch sein kann und du bist halt der Verkaufsmensch. Mhm. Geht auch. Mhm. Aber dann hast du zumindest die Grundlage für Unternehmertum geschaffen. Aber wenn du das nicht kannst, dann musst du ja auf jemanden hoffen, der das dann verkaufen kann. So ist es ja meistens. Meistens, also die funktionierenden Unternehmerpärchen, nicht sexuelle Pärchen, sondern wirklich geschäftliche, sind die, da gibt es einen Fachmenschen und einen, der verkaufen kann. Mhm. Und die arbeiten dann insofern in einer Symbiose zusammen. Der eine erfüllt den Kaufvertrag und der andere zieht neue Kunden an Land. Das sind Symbiosen, die funktionieren. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn du zwei Produkttypen hast und keiner verkaufen kann, dann geht es auch vor die Hunde. Hm. Wenn du aber eine gute Verkäuferin bist und eine Idee und ein Ding gut verkaufen kannst, brauchst du nicht unbedingt einen Partner. Aber jemand, der ein Produkttyp ist, der braucht unbedingt einen Partner, der verkaufen kann. Mhm. Aber jemand, der verkaufen kann, kann es auch allein machen, weil der findet dann schon irgendwie Wege zu sagen, hey, weißt du was, ich verkaufe dein Produkt oder ich nehme einfach das und passe es ein bisschen an oder bringt Leute dazu, einfach ihm oder ihr zuzuarbeiten. Ja, das wollte ich jetzt sagen, weil du vorhin auch davon gesprochen hast, dass das mal Thema bei euch war, so Partner ja oder nein.
Ja.
Und das wären halt so Dinge, auf die ich gucken würde, wenn es um Partnerschaften geht.
Voll gut. Kannst du uns auch noch ein paar Empfehlungen von deiner Seite aussprechen? Also sei es jetzt irgendwie Bücher, Hörbücher, Podcasts, whatever. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ja, das Thema Money und das Thema Verkaufen, habe ich jetzt verstanden, lieber Sven, danke, dass es so, so wichtig ist, aber wo kriege ich das Wissen? Also wo kann ich mich da irgendwie weiterbilden? Hast du da Empfehlungen von deiner Seite aus?
Also Expert Secrets von Russell Brunson ist ein ganz tolles Buch. Der Klassiker von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ganz fantastisches Buch. Rich Dad, Poor Dad, vom ganzen Money-Mindset her, das Buch, das mich eigentlich ins Unternehmertum wirklich getrieben hat als Zahnmedizinstudent. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Der totale Verkaufserfolg. Den Namen des Autors habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf.
Alles gut, schauen wir nach.
Mega Buch. Also richtig cool.
Okay.
Kopf schlägt Kapital ist auch ein super Buch. Würde ich auch lesen. Kopf schlägt Kapital.
Okay.
Auch den Namen des Autors habe ich jetzt vergessen, ist lange her.
Alles gut.
Aber auch prima. Ja.
Ja, alright, sehr gut. Werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mit reinpacken. Ist immer ganz gut. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sven, ich könnte dich jetzt wahrscheinlich noch 100 Fragen, weitere Fragen fragen, aber ich habe da war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr wichtige Punkte mit drin. Gerade auch nochmal so, ja, wirklich den Fokus darauf zu legen, auf den Verkauf und eben die Kreativität wirklich mal so auf Null zu drehen, um wirklich erstmal das Ding auf die Straße zu bekommen, ja, weil das ist auch, wie gesagt, auch das, was ich auch bei meinen Kunden immer wieder sehe. Es wird viel zu sehr verzettelt mit irgendwas und schöne Farben und Branding und so, bevor erstmal
Ja.
rausgegangen worden ist. Deswegen ist es auch so meine Mission, da ein bisschen aufzurütteln. Sven, wir machen am Ende unseres Podcasts immer noch mal eine kleine Dis-or-Dat-Runde. Das heißt, ich sag dir jeweils zwei Wörter und du sagst mir einfach instinktiv, intuitiv, für welches Wort, für welches Ding du dich entscheiden würdest.
Okay.
Bist du bereit?
Absolut.
Sehr gut. Yoga oder Meditation?
Yoga.
Drum and Bass oder Indie?
Drum and Bass.
Hörbuch oder Buch?
Buch.
Avocado Bowl oder Burger?
Burger ohne Patties.
Burger ohne
Also,
Patties.
Entschuldigung, ohne Buns.
Ohne
Patties, nur
Buns.
die
Okay,
ohne
okay.
Buns, ja, ohne
Okay.
diese, ja.
Okay. Alright, das war's auch schon. Geil.
Alles
Ich hätte
klar.
jetzt echt gedacht, bei Hörbuch oder Buch, dass du auf jeden Fall Hörbuch sagst, weil du gesagt hast, du läufst so viel und hörst so viel währenddessen. Fand ich jetzt auch nochmal spannend.
Da kommt's drauf an, was möglich ist. Es gibt viele Fa Sachbücher, die ich lese. Da muss ich noch mal irgendwelche Grafiken sehen, irgendwelche Veranschaulichungen irgendwie, weil die Themen zu komplex sind. Da muss ich auch manchmal den Satz zweimal lesen, weil es schwierig ist. Ansonsten konsumiere ich schon sehr, sehr gerne Bücher, die auch als Audiobuch konsumierbar sind. Grundsätzlich ja. Aber ich lese sehr viele Fachbücher und bei Fachbüchern ist es manchmal zu komplex, um es nur zu hören. Da muss es auch sehen.
Ja,
Und
das
deswegen
stimmt.
musste ich dann entscheiden, okay, ich tendiere auch dazu, lieber Interviews und Unterhaltungen zuzuhören auf YouTube, als so viele Hörbücher zu hören. Also ich mag gerne so dieses sehr praxisbezogene, was aus Interviews weil es dann einfach mehr auf den Punkt gefragt ist,
Stimmt.
rauszuhören. Während jetzt bei Büchern, da ist es ja, da gibt es ja auch noch diesen gewissen Aspekt. Alex Becker hat es mal gesagt, bei Büchern hast du immer das Problem, dass die Leute sich schlecht fühlen, die Bücher zu dünn zu machen. Also müssen sie zwangsläufig viel, viel Fluff dazu machen, also viel, viel Verpackung herum, um eine oder eine Handvoll zentrale Ideen. Deswegen hast du immer so, sage ich mal, die Challenge bei Büchern, dass da Dinge drinstehen, die du nicht unbedingt brauchst. Deswegen mag ich auch Zusammenfassungen sehr gut, aber Zusammenfassungen kannst du wieder besser visuell anschauen als auditiv, sage ich jetzt mal. Und du kannst in Büchern auch besser blättern. Also wichtige Bücher, Bücher, die wichtig sind, da mache ich beides. Also da höre ich und höre das Audiobuch, als auch schaue ich mir Zusammenfassungen an, als auch habe das Papierding und unterstreicht es. Also alles zusammen kombiniere ich dann. Und ich laufe auf meiner Terrasse herum und habe dann einen Textmarker und unterstreiche mir die Sachen. Und ich kann es mir dann auch erlauben, sage ich jetzt mal, einfach nicht so sehr, so genau hinzugucken, wo ich hinlaufe, weil es ist ein eh sehr, sehr, sage ich mal, straightforward, wo ich da laufe. Und ich kann nicht in irgendeinen Hundehaufen tappen oder sowas oder irgendwo stolpern. Weil da alles natürlich einfach nur eine freie Fläche ist. Aber ja, so sieht die Praxis bei mir aus.
Geil. Aber auch nochmal, weißt du, da steckt auch nochmal so ein wichtiger Punkt drin, weil ich kenne auch so viele und me included, so irgendwie da hinten sind meine Bücher, die ich dann, oder unten auch nochmal ist alles voll, wo ich dann teilweise immer angefangen habe und dann lese ich was anderes weiter, ja, also und da auch wirklich mal, sich wirklich mal einem Thema zu widmen, auch da wieder den Fokus zu halten und sich mal an einem Buch ranzumachen, weil meistens brauchen wir ja gar nicht irgendwie die 58 Bücher da draußen, sondern wirklich auch mal zu wissen, okay, jetzt ist zum Beispiel das Thema Verkaufen dran, und dann bin ich da wirklich deep dive und mit dem Textmarker, mit Hören, mit allem drum und dran irgendwie wirklich da dran, und fange nicht schon wieder irgendwas Neues an. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder sehe, wo viele einfach sich im Doing einfach verzetteln und dann wieder was Neues anfangen. Aber sehr geil. Sven, absolut. Es war mir eine große, große Freude. Ich danke dir vielmals für deine wertvollen Insights, Impulse, deine Story und bin sehr gespannt, ja, wie es bei dir, bei euch weitergeht. Und wir werden auf jeden Fall alle Infos in die Shownotes packen, natürlich zu dir, zu deinem Podcast, zu Digistore, zu Digibiz, werden wir alles reinpacken. Und ja, danke, danke, dass du das Sofa mit mir geshared hast.
Gerne, gerne. Ja, also ein Satz noch zum Thema Meditation, Yoga. Ich mache beides.
Gerne.
Aber ja. Yoga finde ich halt spaßiger, weil es ein bisschen mehr Action hat. Mhm. Also ich mache aber beides. Ich finde auch beides irgendwie wichtig. Mhm. Und ansonsten erreicht man mich unter @svenplatte, SVENPLATTE, auf Instagram. So auch unter meinem Namen auf LinkedIn, und meine Webseiten ansonsten heißen digistore24.com und digibiz24.com, und mein Podcast heißt Svencast, SVENCAST.com, und der ist auf Englisch.
Ich glaube, damit kommen unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall, damit kommen sie auch klar. Sehr geil.
Auf jeden Fall.
Voll schön. Sven, ich danke dir viel, viel, vielmals, und wünsche dir jetzt einfach auch noch einen wunderbaren Tag. Danke, dass du da warst.
Danke. Ebenso. Viel Spaß.